Ja, liebe Martina, warum mussten Königinnen früher ihre Kinder vor Dutzenden Zeugen zur Welt bringen? Ich stelle mir das ja nicht wahnsinnig spannend oder schön vor, ja? Und weshalb sind jüngere Prinzen oft die größte Gefahr für ihre eigene Dynastie?
Weil in Monarchien seit Jahrhunderten alles von einer Frage abhängt, nämlich wer ist der rechtmäßige Erbe? Und aus dieser Antwort entstehen feste Regeln über Geburt und Thronfolge. Und genau diese Regeln führen dann immer wieder zu den größten Familienkonflikten in Europas Dynastien.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Geschichte, der Podcast. Heute geht es ums Gebären, aber nicht von normalen bürgerlichen bourgeoisen Menschen, sondern auf realer Ebene. Und da werden wir erfahren, dass das ganz schön spannend ist. Heute muss eine reale Frau nach der Geburt ihres Kindes den Fotografen vor dem Spital Rede und Antwort stehen. Und vielleicht machen sie noch einen speziellen Vertrag dazu, dass sie die Fotos teurer verkaufen können. Kennt man aus dem englischen Königshaus. Aber noch vor dem Spital sind die Fotografen die Paparazzi und wollen natürlich ein Foto vom realen Baby und der Mutter bekommen. Und unmittelbar sehen wir es in allen Zeitungen und sozialen Medien. Früher ging die Öffentlichkeit sogar einen Schritt weiter. An Europas Höfen waren Höflinge und höchste Würdenträger sogar live bei der Geburt des Thronfolgers dabei. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau so. Also Geburten von potenziellen Thronfolgern waren früher wie eine Art Live-Angelegenheit. Das heißt, die Türen des Geburtszimmers blieben offen, bildlich gesprochen weit geöffnet auch. Und der Grund war, und der war total wichtig, niemand sollte später behaupten können, das Kind könnte nicht vom König sein oder nicht der rechtmäßige Thronfolger sein. Oder noch schlimmer, auch das gab's, das Kind wäre vielleicht sogar heimlich ausgetauscht worden. Und das alles waren bitte früher reale Ängste und auch begründete Ängste.
Ob das Kind vom König ist oder nicht, kann man bei der Geburt ja nicht feststellen.
Darüber sprechen wir doch. Da gibt es einen Sicherheitsmechanismus. Auch für das hat man vorgesorgt.
Spannend.
Ich meine, grundsätzlich galt ja, je höher der Rang des Kindes, desto größer war meist auch die Zahl der Zeugen bei der Geburt. Also wenn du die Glückliche warst, die den König geheiratet hat, war es besonders schlimm. Ich meine, heute wirkt das wie ein wirklich kaum vorstellbarer Eingriff in die Privatsphäre. Aber das hat eben einen ernsten Hintergrund. Denn es ging und geht eigentlich bis heute um nichts Geringeres als um die Glaubwürdigkeit einer Dynastie und damit um die Legitimation zur Herrschaft. Und genau deshalb haben Dynastien auch immer zum Beispiel akribisch Stammbäume geführt, über Jahrhunderte hinweg. Also es ging immer nur um das eine, um die Abstammung. Und ein interessantes Detail am Rande, das man vielleicht beim nächsten Schlossbesuch vor Augen haben sollte, das ist alles kein Zufall, dass zum Beispiel die Ahnengalerien zu den wichtigsten Räumen in vielen Residenzen zählen. Weil was sieht man meistens in Gemäldegalerien von Schlössern? Also wenn wir jetzt das Kunsthistorische beiseite lassen, was sieht man immer? Viele Bilder von Vorfahren durch all die Jahrhunderte. Und das ist jetzt nicht, weil man so menschenfreundlich war, sondern die sind halt der sichtbare Beweis von einer möglichst ununterbrochenen Herrscherlinie. Das heißt, eine Ahnengalerie, wie wir sie oft sehen bei Besuchen, hat eben nie nur der Repräsentation gedient und schon gar nicht, damit die Wände im Schloss nicht zu leer sind. Damit sollte diese jahrhundertelange Legitimität einer Dynastie, die ich vorher angesprochen habe, immer auch sichtbar gemacht werden. Also das war ein Riesenthema, dass diese Blutlinie nicht unterbrochen ist.
Ja, die war zwar von Gott gegeben und von Gott eingesetzt. Also das war, ja,
das war das zweite Narrativ.
Die Legitimation, die man halt hatte. So mancher mag Herzogin Catherine von Cambridge bedauern, als sie sich bereits recht kurz Stunden nach der Geburt ihrer Kinder den kritischen Blicken der Öffentlichkeit stellen musste. Aber verglichen zu früher kann sie sich ja glücklich schätzen, im 21. Jahrhundert Mutter eines Thronanwärters geworden zu sein, denn in den vergangenen Jahrhunderten musste eine Frau ihrer Stellung eben die Anwesenheit zahlreicher fremder Personen während der Geburt selbst ertragen.
Ja, und der Grund ist eben, weil das früher in der Zeit vor DNA-Tests war. Das heißt, weil du es vorher schon gesagt hast, es konnte ja niemand zweifelsfrei nachweisen, wer der Vater eines Kindes ist. Und es war halt immer die größte Angst jeder Dynastie, dass behauptet werden könnte, ein Kuckuckskind hätte den Platz des rechtmäßigen Thronfolgers eingenommen. Und da gab es auch wieder einen ernsten Hintergrund, weil, ich meine, da hatte die Geburt eines einzigen und vor allem des richtigen Kindes über Kronen entschieden, über Länder, über Millionen an Steuereinnahmen und natürlich auch über das Schicksal ganzer Dynastien. Also das waren schon sehr begründete Ängste.
Ja, gab es denn Versuche, Kinder als Kuckuckskinder zu diffamieren, um eine Herrschaft zu schwächen?
Oh ja, unglaublich oft. Und es gab immer wieder an den verschiedensten europäischen Höfen Gerüchte über angeblich untergeschobene Säuglinge. Um bei den britischen Royals zu bleiben, ganz berühmt ist zum Beispiel der Fall des englischen Thronfolgers James Francis Edward Stuart aus dem Jahr 1688. Da haben Gegner seines Vaters behauptet, dass ein neugeborenes Baby, das nicht vom König ist, in einer Wärmepfanne, heimlich ins Schlafgemach geschmuggelt worden sein. Jetzt muss diese Wärmepfanne schon sehr groß sein, da muss ich jetzt, müssen wir jetzt mitdenken. Ja. Aber es gab Wärmepfannen und die wurden wirklich in die Schlafgemächer getragen. Und obwohl diese Geschichte zum Beispiel wirklich frei erfunden war, hat sich das Gerücht über Generationen gehalten. Es wurde nie ein Beweis dafür gefunden, aber die englische Politik hat sich jahrzehntelang mit diesem angeblichen Kuckuckskind beschäftigt.
Das ist irgendwie beruhigend, dass es Verschwörungstheorien früher auch schon gegeben
hat. Absolut.
Eine Dynastie muss also streng darauf achten, dass ihre Blutlinie nicht unterbrochen wird oder zumindest öffentlich niemals Zweifel daran gibt.
Ja, weil eben diese direkte Abstammung die wichtigste und auch die einzige Legitimation jedes Herrscherhauses war und weil eben schon die leiseste Behauptung, der Thronfolger könnte das Kind eines anderen Mannes sein oder ein fremdes Kind könnte untergeschoben sein, das hat alles einem Königshaus extrem gefährlich werden können. Weil, auch das war wieder der Klassiker, eine Dynastie konnte nicht stärker von außen erschüttern, als wenn man einen Zweifel hat an der Rechtmäßigkeit des Thronanspruchs. Da hat es wirklich schon genügt zu behaupten, dass ein Bastard, also so war das hässliche Wort damals dafür, an die Stelle eines rechtmäßigen Erben eingesetzt worden wäre. Weil mit so einer Geschichte, mit so einem Narrativ im Hintergrund, hätten jetzt zum Beispiel mit den richtigen Allianzen oder mit der Unterstützung mächtiger Gruppen, das hätte sogar den Sturz einer Dynastie auslösen können. Also eine falsche Behauptung, die richtigen Leute, die sich zusammenfinden und schon kann eine Dynastie an ihrem Ende angelangt sein. Es hat natürlich auch keinen Beweis dafür gebraucht, nur der Verdacht hat schon genügt, damit sich eben zum Beispiel ausländische Mächte, gab es auch öfter, oder Adlige gegen eine Herrscherfamilie zusammenschließen. Und es ist einfach wie heute, das wichtigste Kapital eines Herrscherhauses bleibt bis heute Glaubwürdigkeit.
Verständlich, aber Europas Höfe müssen natürlich versuchen, jeden Zweifel bereits im Keim zu ersticken. Aber welchen Beweis kann man machen? Wir leben in einer Zeit, da wusste man noch gar nicht, was DNA ist und DNA-Tests gab es überhaupt nicht. Also wie hat man diesen Beweis dann erbracht?
Naja, den Beweis haben dann die Frauen erbracht, nämlich dass der Thronfolger tatsächlich von der Ehefrau des Königs geboren wurde und damit kein fremdes Kind untergeschoben wurde. Und eben um diesen Gerüchten oder ob jeglichen Gerüchten von vornherein den Nährboden zu entziehen, waren deshalb bei königlichen Geburten zahlreiche Zeugen zugelassen. Das waren in der Regel die höchsten Würdenträger des Reiches, Erzbischöfe, Innenminister, oberste Hofbeamte oder manchmal auch andere ranghohe Persönlichkeiten. Und diese Anwesenden bei der Geburt haben dann die einwandfreie Abstammung des nächsten Monarchen bezeugt. Die Zeugen haben teilweise nicht nur die Geburt beobachtet, die haben nämlich sogar unmittelbar nach der Geburt das Neugeborene genau studiert, also wie sieht's aus, hat es irgendwelche besonderen Merkmale, damit man auch nicht behaupten hätte können, ein anderes Kind sei dann später quasi an die Stelle in die Wiege gelegt worden. Und damit wird natürlich aus einem total privaten Moment ein wichtiger Staatsakt. Man kann eigentlich sagen, das Schlafzimmer einer Königin hat sich also für die Geburt in einen politischen Schauplatz verwandelt.
Gut, also die Mutter kann man ja relativ leicht auf die Art feststellen. Ein Rechtszweifel bleibt allerdings immer bestehen. Ist wirklich der König der Vater des Kindes? Vereinzelt gab es ja dabei sogar sogenannte Beischlafzeugen, stelle ich mir auch irgendwie spooky vor, die königlichen Hochzeitsnächten beigewohnt haben.
Na, das war mal ein Riesenthema und es gibt auch diesen berühmten Satz, Mater semper certa est. Die Mutter ist immer sicher, dass ihr Kind ist, beim Vater ist das schon nicht mehr so. Und damit da jetzt Sicherheit herrscht, haben die Höfe wirklich wahnsinnig tief in die persönliche Freiheit von königlichen Frauen eingegriffen. Damit eben eine Frau nicht von jemand anderem geschwängert werden konnte, stand sie unter ständiger Beobachtung. Das heißt, ein Liebhaber war schon mal gar nicht möglich. Und das auch alles wieder nur für den Zweck, dass niemand die Abstammung eines Thronfolgers anzweifeln könnte. Wie ernst diese Sorge genommen wurde, das zeigen zahlreiche Beispiele. Eines der bekanntesten Beispiele kommt vom französischen Hof. Königin Marie Antoinette von Frankreich hat ihren Thronfolger vor den Zeugen unzähliger neugieriger Höflinge zur Welt gebracht. Und da gibt es diese ganz berühmte Episode, es haben sich damals so viele Menschen in ihr Schlafgemach in Versailles gedrängt, dass die Königin während der Geburt wegen Sauerstoffmangels fast ohnmächtig wurde, was auch wieder bezeichnend ist. Erst ein beherzter Diener, der von der Situation völlig überrascht war und der das auch nicht glauben konnte, hat einen Sessel genommen und ein Fenster eingeschlagen, damit frische Luft hereinströmt. Dadurch hat sich die Situation entspannt, die Königin konnte wieder besser Luft holen, aber von diesen ganzen hohen Anwesenden wollte niemand aufstehen, um das Fenster zu öffnen, weil niemand seinen Platz verlieren wollte, weil es gab nämlich auch hier eine Rangordnung, französischer Hof, haben wir öfter schon darüber gesprochen, wer darf wie nahe zur gebärenden Königin. Also das war alles eigentlich für Höfe normal.
Und der Diener hat das wirklich sehr gut und pragmatisch gelöst. Das muss man ihm lassen. Erst im 20. Jahrhundert begann sich diese jahrhundertealte Praxis zu ändern. Die Geburt der späteren Queen Elizabeth II. Am 21. April 1926 musste noch Innenminister Sir William Johnson Hicks bezeugen.
Wobei der war im Nebenraum. Also so extrem wie
ja schon ein Fortschritt,
bei Marie Antoinette war es nicht, er war im Nebenraum, er war anwesend im Haus. Und erst kurz vor der Geburt von König Charles am 14. November 1948 wurde diese Tradition der Zeugen komplett beendet. Ab diesem Zeitpunkt war die Anwesenheit eines Regierungsmitglieds bei der königlichen Geburt, also auch im Haus, im Nebenzimmer, nicht mehr notwendig.
Und all diese Maßnahmen verfolgten nur ein Ziel, die Legitimität der Herrscherfamilie unangreifbar zu machen.
Ja, weil sobald die Dynastie mal etabliert war, war dann nicht mehr entscheidend, wer der klügste oder der stärkste oder der fähigste Mensch des Landes war, also wer würdig war, dieses Land zu führen. Da ging es eben nur mehr um die rechtmäßige Abstammung und da wird halt der Herrschaftsanspruch zum Geburtsrecht. Und wenn das einmal geklärt war, dann hat jede Dynastie gewonnen. In Frage gestellt durfte es halt nie werden.
Genau daraus entwickelt sich das Prinzip der Primogenitur. Kannst du das kurz erklären?
Also die Primogenitur legt fest, dass grundsätzlich immer der Erstgeborene den Thron erbt. Selbst wenn zum Beispiel, haben wir auch in der österreichischen Geschichte, in der deutschen Geschichte oft, selbst wenn zum Beispiel der Erstgeborene körperlich schwach war oder kränklich oder auch nur wenig begabt, der Erstgeborene erhält immer den Vorrang vor einem eventuell talentierteren, jüngeren Bruder. Diese Berechenbarkeit macht das System stabil. Das bedeutet auch, dass ein hochbegabter jüngerer Bruder zum Beispiel grundsätzlich nie bessere Chancen hatte als ein wenig talentierter älterer Bruder. Diese ganz klare Regel, die in allen Herrscherhäusern wirklich sehr streng verfolgt wurde, hat Erbstreitigkeiten innerhalb der Herrscherfamilie verhindert und hat eben vor allem für Stabilität gesorgt. Weil je eindeutiger feststand, wer der nächste Monarch wird, desto geringer war die Gefahr von rivalisierenden Ansprüchen oder gar mutigen Machtkämpfen. Das heißt, es ging nie um die Fähigkeit eines künftigen Regenten, sondern immer nur um die Abstammung. Und dieses Erstgeburtsrecht, diese Primogenitur, hat deswegen über Jahrhunderte das Fundament von allen europäischen Dynastien gebildet. Und alles Weitere, die Titelordnung, die Rangordnung und selbst die Aufgaben der übrigen Familienmitglieder, all das leitet sich letztlich aus diesem einen Grundsatz der Primogenitur ab. Da gibt es berühmte Beispiele. Wir kennen vielleicht alle die Geschichte des britischen Königs, der zurückgetreten ist 1936. Der Mann, der ihm nachfolgt, also der spätere englische König George VI., wäre ohne die Abdankung seines älteren Bruders Edward VIII. Niemals König geworden, obwohl allen Beteiligten klar war, dass der jüngere Bruder, das ist übrigens der Vater von Queen Elizabeth, immer der passendere Kandidat war und er war auch der fähigere Kandidat und er hat das Land auch besser geführt. Aber genau solche Ausnahmen zeigen, wie außergewöhnlich ein Bruch in der Primogenitur ist und das war ja das damals, 1936.
Die Primogenitur legt also eindeutig fest, wer den Thron erbt. Doch eine Dynastie braucht nicht nur klare Regeln für die Nachfolge, sondern auch für Titel und Rangordnung. Denn gerade in Monarchien darf es ja keine Ausnahmen geben. Jede Sonderregel würde das gesamte System ins Wanken bringen.
Und das zeigt sich besonders deutlich an der Frage, weshalb die Ehefrau eines Königs selbstverständlich den Titel Königin oder halt auch Kaiserin erhält, der Ehemann einer regierenden Königin aber nicht automatisch König wird. Weil im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wäre der Titel König automatisch mit Herrschaftsansprüchen verbunden worden. Ein König galt als Regent, ein Prinzgemahl dagegen blieb immer eindeutig der Ehemann der Herrscherin.
Queen Elizabeth II. Macht dann kurz vor ihrem Tod noch einmal unmissverständlich klar, nach welchen Regeln eine Dynastie funktioniert. Anlässlich ihres 70-jährigen Thronjubiläums im Jahr 2022 gab sie bekannt, welchen Titel Camilla nach der Thronbesteigung von Prinz Charles, der ja heute als Charles III. König ist, tragen wird. Nämlich Queen Consort, nämlich Königsgemahlin und nicht, wie man sich hätte denken können, Princess Consort. Sind so kleine Unterschiede eigentlich so wichtig?
Die sind total wichtig und vor allem, das sind nämlich keine kleinen Unterschiede. Im Englischen unterscheidet man ja anders als bei uns im Deutschen bis heute genau zwischen einer regierenden Königin und einer Queen Consort, der Ehefrau eines Königs. Und der Titel König galt jahrhundertelang als Herrschertitel. Würde ihn der Ehemann einer regierenden Königin tragen, entstünde der Eindruck, er steht über ihr. Umgekehrt, um auf dein Beispiel jetzt vom britischen Königshaus einzugehen, seit der Hochzeit von Charles und Camilla im Jahr 2005 war immer wieder darüber spekuliert worden, ob Camilla jemals Königin werden dürfe, weil unmittelbar nach der Hochzeit war das für viele ausgeschlossen. Da war die Sorge groß wegen dem Zorn der zahlreichen Diana-Anhänger, es gab einen Ehebruch etc. Das heißt, macht der Titel jetzt tatsächlich den Unterschied und ob? Weil da geht es jetzt weniger um Camilla als um das Königshaus selbst. Würde man ihr nämlich oder hätte man ihr lediglich den Titel Princess Consort verliehen, dann wäre ein Präzedenzfall entstanden. Und genau solche Ausnahmen sind für eine amtierende Dynastie total gefährlich. Das heißt, alle diese strikten Vorgaben, unabhängig von der Sympathie der Titelträger, sind eben total wichtig für eine Dynastie.
Denn wie wir wissen, aus Präzedenzfällen lassen sich immer später neue Ausnahmen ableiten. Man könnte künftig je nach Zeitgeist, öffentlicher Stimmung und persönlicher Beliebtheit entscheiden, wer welchen Titel erhält oder eben nicht, aber ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee.
Nein, damit wäre nämlich das dynastische Prinzip ausgehebelt, also diese Herrschaft per Akklamatio. Irgendwer ist besonders toll, man jubelt ihm zu und deswegen ist derjenige ein Herrscher. Das funktioniert eben langfristig nicht. Weil in dem Moment, in dem darüber diskutiert wird, ob jemand den Titel verdient, also aufgrund seiner Herkunft, seiner Beliebtheit oder der öffentlichen Meinung, in dem Moment würde dann die Monarchie oder jede Monarchie den Boden ihrer eigenen Regeln verlassen. Und jetzt muss man sagen, Dynastien funktionieren nur deshalb über Jahrhunderte, weil ihre Grundsätze eben nicht ständig neu ausgehandelt wurden. Das ist jetzt total unmodern aus heutiger Sicht, aber nur so bleibt ein System berechenbar und vor allem nur so kann man sich über Jahrhunderte wirklich halten. Und ob jetzt zum Beispiel übereifrige Höflinge oder Meinungsmacher ursprünglich tatsächlich einen niedrigeren Titel für Camilla bevorzugt hatten, um wieder dieses Beispiel zu nehmen, Queen Elizabeth hat im Endeffekt nur klargestellt, was wirklich gerade bei den Briten seit fast 1000 Jahren schon galt. Die Ehefrau eines britischen Königs trägt immer den Titel Queen Consort, also Königsgemahlin. Ausnahmen gibt es keine, egal wie unbeliebt sie vielleicht sein möge.
Na, kommen wir zu einem österreichischen Beispiel. Maria Theresia wird ja als Kaiserin bezeichnet. Eigentlich war ja ihr Mann der Kaiser. Ist das daher richtig gewesen?
Ja, aus einem anderen Grund. Ich meine, sie war ja streng genommen nur Erzherzogin von Österreich, Regentin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen. Den Kaisertitel des Heiligen Römischen Reiches, also aus dem sich dieser Kaisertitel ableitet, den hat ihr Ehemann Franz Stephan von Lothringen getragen. Aber auch sie ist natürlich Kaiserin, weil sie eine Frau ist, weil die Ehefrau eines Kaisers ist immer Kaiserin. Und das zeigt natürlich, wie sehr monarchische Titel vom Familienstand abhängen und nicht davon, wer tatsächlich regiert. Also bei uns hat man es sich leicht gemacht und im deutschen Sprachraum überhaupt. Die Ehefrau war immer auch die Kaiserin, da gibt es keinen Unterschied. Wir haben nicht Kaisergemahlin, das gibt es bei uns nicht. Bei den Briten ist man genauer, aber auch da wieder, es wird immer so genannt.
Umgekehrt gilt diese Regel aber nicht. Der Ehemann einer regierenden Königin wird ja grundsätzlich nicht automatisch König.
Nein, und das haben einige auch beklagt. Also vielleicht kannst du dich erinnern, darüber hat sich immer der Ehemann der ehemaligen dänischen Königin beklagt. Das war ein französischer Adliger. Der hat das auch wirklich in Live-Interviews gesagt. Er versteht das einfach nicht, dass er nicht den Königstitel haben kann. Und da liegt eben der Grund in dieser traditionellen Rangordnung, die es halt gab. Also der Titel König steht ja historisch über dem Titel der Königin. Und würde der Ehemann einer regierenden Königin ebenfalls König tituliert werden können, dann könnte ja leicht der Eindruck entstehen, er sei der eigentliche Herrscher oder zumindest der ranghöhere Partner. Und genau das sollte verhindert werden. Das heißt, die regierende Monarchin musste auch im Titel unmissverständlich das Staatsoberhaupt bleiben. Und natürlich muss man sagen, das Ganze kommt auch aus dieser schwachen Stellung der Frau. Wenn man beim Mann bei gleichem Titel immer annimmt, er regiert, dann zeugt das nur von der schwachen Stellung der Frau in der Geschichte.
Ja, berühmtes Beispiel ist sicherlich dafür Prinz Philipp. Der war ja 74 Jahre lang mit Queen Elizabeth II. Verheiratet, erhielt aber niemals den Königstitel, sondern bleibt ihm immer Prinzgemahl. Also auch hier entscheidet nicht die Person, sondern allein das dynastische Regelwerk.
Und ich denke mal, wenn er das nicht geschafft hat, nach 74 Jahren Ehe, dann schafft es wirklich keiner irgendwann mehr. Und ich meine, aber wieder, weißt du, diese Konsequenz macht halt die Monarchien über Jahrhunderte hinweg stabil. Und auch da wieder, die Legitimität einer Dynastie beruht halt nicht drauf, ob einzelne Entscheidungen populär sind oder ob einzelne Persönlichkeiten super geeignet sind, sondern einfach nur, dass diese Regeln für alle gleichermaßen gelten. Das heißt, von der Geburt eines Thronfolgers über die Erbfolge bis hin zu den Titeln folgt alles derselben Logik. Persönliche Vorlieben zählen nicht. Öffentliche Meinungen dürfen niemals wichtiger werden als die Kontinuität der Dynastie. Und im Fall von Philipp muss man wirklich sagen, niemand hätte den Titel König mehr verdient. Ich meine, aber das System hat eben individuellen Verdienst nicht vorgesehen. Und er hat ja wirklich alles getan, um eine Stütze zu sein. Und er war auch wahnsinnig fähig, aber er blieb halt bis zum Schluss immer Prinzgemahl.
Doch selbst das beste Regelwerk kann ein Problem nicht lösen, denn die Primogenitur bestimmt zwar eindeutig, wer den Thron erbt, sie beantwortet aber nicht die Frage, welche Rolle all jene spielen, die niemals König oder Königin werden. Und genau dort beginnt seit Jahrhunderten eine der größten Herausforderungen jeder Dynastie, das Problem der Zweitgeborenen.
Es sind immer die Zweitgeborenen, die Probleme machen. Die Primogenitur schafft komplette Klarheit darüber, wer den Thron erbt, der Erstgeborene. Aber gleichzeitig erzeugt die Primogenitur immer ein Problem, das Monarchien seit Jahrhunderten begleitet. Weil für den Erstgeborenen ist die Zukunft ganz klar definiert. Da stellt sich die Frage nicht. Die Frage, die sich immer stellt, und zwar spätestens dann, wenn die jüngeren Brüder groß werden, ist, welche Rolle bleibt den Zweitgeborenen? Und daraus entsteht immer die größte Gefahr für Königshäuser. Die kam nämlich nie von äußeren Feinden oder eher selten. Die kam immer aus den eigenen Reihen. Und es war immer die Frage, was tut man mit den Zweitgeborenen? Da stehen falsche Erwartungen im Raum. Da gibt's immer das Problem der fehlenden Aufgaben. Und das macht sehr, sehr oft oder macht ja auch sehr, sehr oft, und zwar bis heute, aus diesen Zweitgeborenen immer tickelnde Zeitbomben. Genau deshalb zum Beispiel haben Herrscherhäuser früher jüngere Söhne recht schnell zu einem Kirchenamt geschickt, ins Heer geschickt oder an diplomatische Ämter gesetzt, weil dort konnten sie Ansehen gewinnen und vor allem ohne dem älteren Bruder Konkurrenz zu machen. Das erklärt viele Karrieren in der Geschichte der Dynastien. Was ich im Mittelalter zum Beispiel, wurden zahlreiche jüngere Brüder Bischöfe oder Erzbischöfe, aber nicht aus religiöser Berufung, sondern weil eben zum Beispiel ein hohes Kirchenamt Einfluss verschafft hat, ohne dass die Thronfolge irgendwie ein Thema sein sollte. Und wenn wir an heute denken, Prinz Harry, wir alle kennen es aus den Nachrichten. Es ist im Prinzip wieder das alte Problem. Es stellt ein jüngerer Bruder die Frage, welche Rolle er eigentlich hat. Da versucht man wieder einen jüngeren Bruder ruhig zu stellen. Man hat ihn ja zum Commonwealth-Botschafter ernannt. Das war auch praktischerweise mit Reisen verbunden, also wie früher. Er sollte ja viel reisen mit seiner Frau. Das ist genau das gleiche Prinzip wie früher. Und deshalb sprechen eben Historiker auch immer von Ersatzprinzen oder Spares im Englischen. Und solange der ältere Bruder keine Kinder hat, also der Erstgeborene, so lange blieb ihr ein Nachgeborener ein potenzieller Thronfolger. Aber mit der Geburt eines Neffen und einer Nichte mittlerweile schrumpfen die eigenen Aussichten und dann werden diese Zweitgeborenen wirklich oft schwierig.
Ja, gerade die britischen Royals zeigen ja, wie zeitlos diese Mechanismen sind. Wer die Windsors beobachtet, erhält fast eine Unterrichtsstunde in europäischer Dynastiegeschichte. Denn ihre Probleme unterscheiden sich kaum von jenen der vergangenen 1000 Jahre. Immer geht es um die Erstgeborenenrechte, mangelnde Perspektive der Nachgeborenen und ja, enttäuschte Erwartungen und nicht zuletzt um Geld. Stichwort, du hast es vorher schon angesprochen, Prinz Harry.
Und damit bestätigt sich wieder, die größte Gefahr für ein Königshaus kommt immer von innen. Weil Nachgeborene haben immer wieder versucht, ihren Einfluss zu vergrößern, aus der festgelegten Rolle auszubrechen, eigene Wege zu gehen. Und damit haben sie eigentlich zwangsläufig dann immer Grundsatzfragen über die Monarchie gestellt. Und vor allem diese Fragen auch einer gewissen öffentlichen Aufmerksamkeit unterzogen. Und das Muster findet sich überall, also wirklich nicht nur bei den britischen Royals, das findet sich bei allen Regierenden und auch ehemaligen Königs- und Kaiserhäusern Europas. Und im Prinzip wäre die Sache sehr einfach. Die Aufgabe der jüngeren Brüder war und ist ganz klar definiert. Sie sollten die Dynastie, heute spricht König Charles eher von der Firma, unterstützen, Repräsentationsaufgaben übernehmen und vor allem den regierenden Monarchen entlasten. Gleichzeitig sollten diese Zweitgeborenen möglichst keine eigenen politischen oder gar nur medialen Akzente setzen, weil sie könnten ja eventuell einen regierenden oder künftigen Monarchen überstrahlen. Das klingt eindeutig, aber weißt du, Menschen bleiben ja Menschen. Das heißt, viele Nachgeborene haben ihr Leben als ja dauerndes Leben im Schatten des älteren Geschwisters nicht so gut vertragen und da waren dann die Konflikte vorprogrammiert.
Ja, die Liste der jüngeren Brüder, die sich mit ihrer Rolle nicht zufrieden geben, ist lang. Ebenso vielfältig sind ihre Strategien, diesem Schattendasein zu entkommen. Betrachtet man die Geschichte genauer, zeigt sich jedoch ein erstaunliches Muster. Sie machen über Jahrhunderte hinweg immer dieselben Fehler.
Und das sind auch wirklich immer die gleichen. Der erste Fehler der Zweitgeborenen besteht immer darin, dem älteren Bruder öffentlich zu erklären, wie er seine Aufgaben besser erfüllen konnte. Also wenn zum Beispiel heute Prinz Harry seinen Bruder William aus Kalifornien heraus belehrt, sorgt das für genau dieselben Spannungen wie zum Beispiel eins zwischen Kaiser Franz Josef und seinem jüngeren Bruder Erzherzog Maximilian, der spätere Kaiser von Mexiko. Auch da war ein jüngerer Bruder, Maximilian, eben davon überzeugt, dass das Kaisertum Österreich moderner und erfolgreicher geführt werden sollte. Das könnte er besser als sein Bruder, der Kaiser. Und solche öffentlichen Belehrungen, damals wie heute, sind wahnsinnig gefährlich, weil sie nicht nur die Autorität des regierenden Monarchen oder des Thronfolgers untergraben, sondern sie belasten natürlich zwangsläufig auch immer das Verhältnis innerhalb der Familie. Das heißt, schon damals haben Zeitzeugen beobachtet, dass die öffentliche Kritik eines Prinzen eigentlich immer als Kritik am Monarchen oder am Thronfolger verstanden werden kann. Und der zweite Fehler, den finde ich so faszinierend, dass man das nie lernt, der zweite Fehler ist, dass man die eigenen Chancen außerhalb der Dynastie meistens komplett überschätzt. Also so wie Prinz Harry derzeit erfährt, wie schwierig es ist, ohne die Plattformen, die Netzwerke und vor allem den Rückhalt des Königshauses dauerhaft internationale Projekte erfolgreich umzusetzen, genauso wenig haben das früher jüngere Brüder beherzt. Und das ist eigentlich wirklich faszinierend. Das ist ein Muster, das sich komplett durchzieht. Eine ähnliche Erfahrung gab es eben mit dem besagten Erzherzog Maximilian, den ich gerade erwähnt habe. Ihm wurde ja von Napoleon III. Die mexikanische Kaiserkrone angeboten. Darüber haben wir auch mal in einer Folge gesprochen. Da wurde ihm eingeredet, dass sich die Bevölkerung Mexikos nichts sehnlicher wünscht, als einen europäischen Prinzen als Kaiser zu haben.
Am Schluss wurde er dann hingerichtet?
Natürlich, und da ist wieder das Gleiche. Ohne die Machtbasis der Habsburger Monarchie hat ihm jede Absicherung gefehlt, weil in dem Moment, in dem sich Napoleon III. Zurückgezogen hat, ist das alles implodiert. Er selbst wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und gerade dieses Schicksal zeigt so eindrucksvoll, wie gefährlich das ist für Zweitgeborene, die schützenden Strukturen der eigenen Dynastie zu verlassen. Es funktioniert außerhalb des Systems nicht, weil man hat ja eigentlich sehr wenig zu verkaufen, außer Mitglied der Dynastie zu sein.
Der dritte Fehler des Bärs oder Ersatzprinzen besteht schließlich darin zu glauben, ein königlicher Lebensstandard lässt sich auch außerhalb der Monarchie problemlos finanzieren. Aber wer den Hof verlässt, verliert nicht nur seine Privilegien, sondern muss seinen Lebensunterhalt plötzlich selbst verdienen. Ex-Royals verfügen allerdings über ein Kapital, das besonders gefragt ist, exklusive Einblicke in das Innenleben ihrer Familie.
Und genau deshalb verkaufen sich Enthüllungen und Erinnerungen seit Jahrhunderten unglaublich gut. Und so wie Prinz Harry mit seinem Enthüllungsbuch Millionen verdient hat, genau so haben schon im 19. Jahrhundert mehrere Habsburger, um nur ein Beispiel zu nennen, die Kaiser Franz Josef aus der Dynastie ausgeschlossen hat, ihre Memoiren veröffentlicht. Und es ging um nichts anderes, als intern aus dem Kaiserhaus zu schildern. Und genau das hat die Menschen immer interessiert. Und das ist so spannend, weil sich die Mechanismen nämlich kaum unterscheiden. Nur die Medien ändern sich halt. Also im 19. Jahrhundert haben sich schon Monarchen darüber beklagt, dass eben Familienmitglieder Familiengeheimnisse zu Geld machen würden. Damals war es halt zwischen zwei Buchdeckeln. Und das ist genauso wie heute, nur eben das Medium ist anders, weil schon lange vor dem TV oder vor den sozialen Medien haben natürlich diese ehemaligen Royals gewusst, dass sich exklusive Einblicke in das Familienleben besonders gut verkaufen. Und auch da zeigt die Geschichte wieder so ein erstaunliches Muster, ob jetzt im England des 21. Jahrhunderts oder im Europa der Habsburger. Dynastien funktionieren nach ihren Regeln. Und eben die Legitimität beruht auf dieser ununterbrochenen Blutlinie, auf der Primogenitur. Sie legt eindeutig die Thronfolge fest. Und es braucht halt eine sichere Ordnung innerhalb der Familie. Und gerade da stellen eben die Nachgeborenen das System immer wieder vor seine größten Herausforderungen. Also es ist alles immer das Gleiche geblieben bis heute.
Ja, aber vielleicht faszinieren die Royals deshalb bis heute Millionen Menschen. Denn hinter Kronen, Orden und Palästen stehen ja dieselben menschlichen Gefühle wie in jeder normalen Familie auch. Ehrgeiz, Neid, Loyalität, Enttäuschung und der Wunsch gesehen zu werden. Nur entscheidet in einer Dynastie oft nicht das Herz, sondern eben das Geburtsregister.
Ja, weil sich eben am Ende in Monarchien immer alles um dieselbe Frage dreht. Wer gehört zur Blutlinie? Wer steht an welcher Stelle der Erbfolge? Und wer akzeptiert seine Rolle innerhalb dieser Ordnung? Geburt, Titel, Thronfolge, aber auch die Konflikte der jüngeren Geschwister wirken auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen wie unterschiedliche Themen, aber alle folgen derselben Logik. Eine Dynastie kann nur dann bestehen, wenn ihre Regeln von allen akzeptiert werden. Und genau daran scheitern Königshäuser seit Jahrhunderten immer wieder, wie wir aktuell wieder sehen bei den Briten.
Ja, deshalb wirken die britischen Royals heute wie ein lebendiges Geschichtsbuch. Wer ihre Konflikte verfolgt, blickt zugleich auf Mechanismen, die europäische Monarchien seit Jahrhunderten prägen. Die Namen ändern sich, die Zeit verändert sich, doch die Grundregeln dynastischer Herrschaft bleiben erstaunlich konstant. Vieles, was heute Schlagzeilen macht, ist in Wahrheit so alt wie die Monarchie selbst.
Weise Worte.
Ja, wenn dir diese Reise in die Welt der Dynastien gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo und ganz besonders über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit unterstützt du Krone Geschichte und hilfst, dass noch mehr Menschen Geschichte neu entdecken können. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, liebe Martina.
Bis zur nächsten Folge.
Haben wir dann auch wieder Royals oder was haben wir da Schönes? Dann werden wir sehen.
Überraschung.
Seid gespannt.